NDR Info. Themen des Tages.
Mit Anna Lubeckmann, schönen guten Abend. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen massiv angegriffen. Besonders hart getroffen hat es dieses Mal die Hauptstadt Kiew. Die ukrainische Luftwaffe sprach von rund 600 Langstreckendrohnen und 90 Raketen. Es ist damit einer der schwersten Angriffe. Auch das ARD-Studio in Kiew wurde erheblich beschädigt. Wir blicken gleich auf die Lage vor Ort. Außerdem sprechen wir in der kommenden halben Stunde über die Situation in Ankara. Dort hat die Polizei die Büros der größten Oppositionspartei gestürmt. Was es damit auf sich hat, ordnet unser Korrespondent gleich ein. Und in Tschechien, da fand heute erstmals seit 1950 der Sudetendeutsche Tag statt. Ein Zeichen der Annäherung, das Teile der Prager Regierung aber verhindern wollten. Das sind die Themen des Tages hier auf NDR Info. Am Mikrofon Anna Lubeckmann. Zunächst sprechen wir über den russischen Großangriff auf die Ukraine. Im Fokus stand dabei die Hauptstadt Kiew. Die Behörden, die sprechen von Feuer, von Toten und massiver Zerstörung. Unser Korrespondent in Kiew, Florian Kellermann, fasst die Ereignisse zusammen.
Die Ukraine sprach von rund 600 Langstreckendrohnen und 90 Raketen, die Russland in der Nacht auf die Ukraine abschoss. Damit war der Angriff gerade von der Zahl der Raketen her einer der bisher schwersten. Im Fokus stand die Hauptstadt Kiew und hier auch das historische Zentrum. Im Stadtteil Pechersk, zu dem das Regierungsviertel gehört, gab es einen Einschlag in einem 20-stöckigen Wohngebäude, teilte die Stadtverwaltung mit. Bürgermeister Vitali Klitschko veröffentlichte ein Video, in dem er sich vor verschiedenen schwer beschädigten Wohn- und Geschäftsgebäuden zeigte. Einige hundert Flugobjekte sind allein auf Kiew geflogen. Ballistische Raketen, Marschflugkörper, Drohnen. Wir sind ja gerade im Stadtteil Schewtschenkiwski und sehen die Zerstörungen durch eine Drohne. Wir haben viele Verletzte und viele Gebäude sind beschädigt. Auch das zentral gelegene ARD-Studio in Kiew wurde erheblich beschädigt, mutmaßlich durch eine Druckwelle, die Fenster barsten und nicht tragende Konstruktionselemente einstürzen ließ. Auch tragende Wände könnten beschädigt sein. Ein großes Feuer brach in einem Einkaufszentrum mit angrenzendem Markt an der Metrostation Lukjaniwska aus. Die U-Bahn-Station, in der viele Menschen bei Luftalarm Schutz suchen, ist bis auf Weiteres nicht benutzbar. Nach ukrainischen Angaben setzte Russland in der Nacht auch eine Mittelstreckenrakete vom Typ Arieschnik ein, zum dritten Mal in diesem Krieg. Ein Video von einem Angriff auf die Stadt Bila Zerkva südlich von Kiew, das im Internet verbreitet wurde, soll den Einsatz zeigen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte: Es ist wichtig, dass das für Russland nicht ohne Folgen bleibt. Jeder auf der Welt, der nicht schweigt, der der Ukraine hilft, ist ein Lebensretter. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Ukraine über Flugabwehr verfügt, vor allem gegen ballistische Raketen. Russland als Nachbarn zu haben, bedeutet eine ständige Gefahr. Ballistische Raketen kann die Ukraine bisher nur mit dem US-Flugabwehrsystem Patriot bekämpfen. Dessen Raketen sind teuer und weltweit Mangelware.
Unser ARD-Korrespondent in Kiew über den Großangriff in der Ukraine, unter anderem auf die Hauptstadt in Kiew. Und ich konnte mit ihm, mit Florian Kellermann, kurz vor der Sendung noch einmal sprechen. Wir haben es ja gerade schon im Stück gehört. Auch das ARD-Studio in Kiew ist von diesem Angriff oder bei diesem Angriff zerstört worden. Deswegen wollte ich von ihm zunächst einmal wissen, wie geht es dem Team?
Es sind alle unversehrt. Es war niemand zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, im Studio. Alle waren bei sich zu Hause bzw. in den Schutzräumen und dementsprechend ist auch niemandem was passiert. Klar, wir haben alle wenig geschlafen in dieser Nacht, aber sonst geht's uns gut.
Und in welchem Zustand ist das Studio jetzt und vor allem, was bedeutet das für die Berichterstattung vor Ort?
Das bedeutet zunächst mal, dass man von dort aus auf absehbare Zeit nicht berichten kann, weil das eben zu zerstört ist und weil auch nicht klar ist, in welchem Zustand das Gebäude letztendlich ist. Das heißt, es wird ein Notstudio eingerichtet vom Fernsehen. Die brauchen natürlich irgendwo einen Ort, wo sie dann auch einsprechen können, aufnehmen können und so weiter. Bei uns im Radio ist es ja ein bisschen einfacher. Wir haben das Equipment, um auch von zu Hause aus zu arbeiten. Also wir werden jetzt erstmal Homeoffice machen. Ja, in welchem Zustand ist das Studio? Es hat eine große Druckwelle gegeben, die offenbar von oben kam. Also es ist etwas über dem Dach des Gebäudes explodiert. Oder hat zumindest dort eingeschlagen und diese Druckwelle hat ja so Stellwände zerstört, Monitore zerstört. und eben auch dafür gesorgt, dass die Fenster herausgeflogen sind, zerschellt sind. Und dass man eben auch nicht genau weiß, in welchem Zustand das Gesamtgebäude ist, das muss erst noch überprüft werden.
Was ist denn jetzt am frühen Abend über den Großangriff und auch dessen Ausmaß bekannt?
Der Angriff hat vor allem der Hauptstadt Kiew gegolten. Dort sind, wie es jetzt heißt, 30 Gebäude beschädigt worden. Es sind 100 Menschen verletzt worden und 4 sind dabei gestorben. Es war vor allem von der Anzahl der Raketen her auf die ganze Ukraine gerechnet, ja, somit der größte Angriff, den es bisher gab, weil es eben 90 Raketen waren, die da innerhalb weniger Stunden abgeschossen wurden. Auch 600 Drohnen, aber das hat es eben schon öfter gegeben, diese große Anzahl an Drohnen, aber Raketen waren es eben außergewöhnlich viele. Ja, von den Beschädigungen her sind eigentlich nur Dinge bekannt geworden, die keine militärische Bedeutung haben. Also ein Einkaufszentrum mit einem Markt bei einer U-Bahn-Station. Die U-Bahn-Station selber kann man im Moment auch nicht verwenden. Ist auch übrigens eine Station, wo sich viele Menschen verstecken oder zurückziehen, wenn es eben Luftalarm gibt. Und es sind eben auch einige Flugkörper Richtung Regierungsviertel in Kiew geflogen. Also ist es wohl auch ein Haus beschädigt worden, dem es heißt, dass Präsident Volodymyr Zelensky eine Wohnung besitzt. Und noch ein weiterer Flugkörper, der auch in der Nähe des Regierungsviertels explodiert ist. Also offenbar sollte das auch eine symbolische Wirkung haben, eben gegen die Regierung in Kiew gerichtet.
Gibt es denn eine Erklärung dafür oder eine mögliche Erklärung dafür, warum dieser Angriff dieses Mal so heftig ausgefallen ist?
Also wenn man so die Diskussion in Russland verfolgt hat in den vergangenen Tagen und Wochen, ist der Frust dort eben schon sehr groß gewesen, dass es der Ukraine gelungen ist, mit weitreichenden Angriffen und auch an der Front Erfolge zu erzielen. Die weitreichenden Angriffe gegen Chemiefabriken, gegen Raffinerien, auch gegen Kommandozentralen, gegen Ausbildungszentren, waren alle relativ erfolgreich. Das haben eben auch teilweise so diese russischen sogenannten Kriegsblogger bestätigt. Und der Ruf nach einem Angriff, der es ist, also der Ukraine heimzahlt, war groß. Und ein bisschen so sah dieser Angriff jetzt eben auch aus, dass er eben vor allem Wirkung erzielen sollte, weil Russland quasi das ganze Arsenal eingesetzt hat, das es zur Verfügung hat für Luftangriffe. Und weil es eben, wie ich schon gesagt habe, auch ins Zentrum von Kiew gezielt hat, was militärisch nicht die große Bedeutung hat, aber was eben einen Wirkungstreffer darstellen soll.
Die Bevölkerung in der Ukraine, aber auch in Kiew, die ist ja nach Jahren des Krieges bereits einiges gewöhnt. Wie reagiert sie jetzt auf diesen Großangriff? Wie war da heute die Stimmung?
Das muss man auch erstaunlich immer wieder feststellen. Das Leben geht weiter in Kiew. Also die Cafés waren wieder offen heute, die Restaurants auch, die Einkaufszentren, die nicht zerstört waren, auch. Die Menschen waren auf der Straße, haben das schöne Wetter auch genossen. Und diesen Sonntag, viele waren müde, weil sie nicht viel geschlafen haben durch diese sehr, sehr laute Nacht. Aber die Menschen sind es auch einfach mittlerweile gewohnt, solche Angriffe. Und es ist schwer, wirklich nachhaltig Eindruck zu machen, also die Menschen wirklich irgendwie zu demotivieren.
Eindrücke aus Kiew waren das von unserem Korrespondenten vor Ort, Florian Kellermann. Die Bundesregierung, die hat die Raketenangriffe Russlands auf die Ukraine aus der Nacht scharf verurteilt. Bei den Attacken hat die russische Armee nach eigenen Angaben auch eine Hyperschallrakete vom Typ Oreshnik eingesetzt, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Chris Berdrow.
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht auf der Plattform X von einer rücksichtslosen Eskalation, die die Bundesregierung scharf verurteile. Deutschland stehe weiter fest an der Seite der Ukraine. Außenminister Johann Wadephul äußerte sich ähnlich. Russlands Raketenterror sei schockierend. Die Ukraine und ihre Verbündeten müssten nach seiner Einschätzung an ihrem Kurs festhalten. Nur eine starke Ukraine werde den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Einlenken bewegen können. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Raketen vom Typ Oreshnik im Angriffskrieg gegen die Ukraine verwendet. Erstmals wurden sie nun bei Angriffen auf den Großraum Kiew eingesetzt. Sicherheitsexperten sehen darin auch eine Machtdemonstration Russlands gegenüber den Verbündeten der Ukraine.
Und von dem, was dort in Kiew passiert ist, geht es jetzt für uns thematisch nach Ankara. Dort hat die türkische Polizei die Parteizentrale der größten Oppositionspartei, der CHP, gestürmt. Zuvor hatten die Behörden die Räumung des Gebäudes in der Hauptstadt Ankara angeordnet. Was es damit eigentlich auf sich hat, das vertiefen wir jetzt live mit unserem Korrespondenten in der Türkei, mit Benjamin Weber. Was genau hat sich da heute in Ankara ereignet?
Ja, die Polizei ist in Ankara in dieses Parteihauptquartier der CHP eingedrungen, ist da eingestiegen, eingebrochen, muss man vielleicht fast sagen. Es waren also sehr viele Bereitschaftspolizei da vor Ort mit Helmen, mit Schildern. Und sie haben dann mit massivem Tränengaseinsatz versucht, die vor der Parteizentrale sich versammelten CHP-Mitglieder zu verscheuchen. Und dann sind sie eben durch die Barrikaden durch, die da gebaut worden waren, aus Möbeln und Sofas und so weiter, in die Parteizentrale eingedrungen. Auch Gummigeschosse sind verwendet worden. Und dann ist eben diese Parteizentrale geräumt worden. Es hat einige Stunden gedauert. Der abgesetzte Parteivorsitzende Özgür Özel hat sich während dieser Zeit im 12. Stock verschanzt, ist irgendwann selber rausgekommen, bevor er abgeführt werden konnte, hat eine Rede gehalten und hat gesagt, die Partei Atatürks wird sich nicht ergeben, und ist dann mit den Unterstützern zum Parlament gelaufen und hat da gegen diese Räumung und gegen die Gerichtsentscheidung protestiert.
Der Einsatz, dieser Polizeieinsatz, der wird ja mit einem Gerichtsurteil begründet. Wie glaubwürdig ist denn dieses Vorgehen?
Ja, dieses Urteil, da geht es um den 38. Parteitag der CHP von 2023. Dessen Beschlüsse sind jetzt annulliert worden in diesem Gerichtsurteil. Und auf diesem Parteitag ist eben Özel zum Vorsitzenden gewählt worden. Jetzt wird der damals abgewählte Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu wieder eingesetzt. Also das gilt jetzt quasi alles so, als hätte es diesen Parteitag nie gegeben. Wie glaubwürdig das alles ist, viele Beobachter in der Türkei, auch außerhalb der CHP-Partei, sprechen doch da eher von einem politischen Urteil, von einem politischen Verfahren. Gerade auch, dass Kemal Kılıçdaroğlu jetzt wieder der neue Vorsitzende ist, hat man so eher den Eindruck, als wollte sich Staatspräsident Erdogan da einen sehr bequemen Oppositionsführer ins Amt zurückholen. Denn Kılıçdaroğlu ist quasi für Erdogan in den letzten Jahren an der Macht nie wirklich gefährlich gewesen. Die Partei unter ihm viel zahmer und zurückhaltender als unter Özel, der wirklich die Partei aggressiv aufgestellt hat.
Und was macht das jetzt mit der CHP? Wie stark schwächt es die Partei vielleicht auch gut 2 Jahre vor der Wahl?
Ja, also für die CHP ist es natürlich furchtbar. Diese Bilder heute sind verheerend. Man hätte ja auch, wenn man jetzt Kemal Kılıçdaroğlu ist, der alte neue Vorsitzende, hätte man ja auch auf diesen Polizeieinsatz verzichten können. Man hätte ja irgendwie darauf hinarbeiten können, da eine friedliche Übergabe oder sogar zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich für die türkische Öffentlichkeit jetzt, also diese Bilder geben natürlich das Bild einer hochzerstrittenen Partei ab. Das ist jetzt das Narrativ, was man von Regierungsseite gegenüber der großen Opposition jetzt benutzen wird, würde ich sagen. Und natürlich ist es auch so, dass Kılıçdaroğlu, sollte er jetzt Vorsitzender bleiben und keine neuen Wahlen am Parteitag ansetzen würde, auch schlechtere Chancen hat jetzt zum Beispiel als Özel oder Leute aus dem Özel-Lager, wenn es dann auf die Wahlen zugeht.
Aber was sagt das denn, wenn wir jetzt mal das große Bild aufmachen? Was sagt dieses Vorgehen über den momentanen Zustand von Rechtsstaat und auch von Demokratie in der Türkei aus?
Ja, es ist schon so ein sehr trauriges Ergebnis, wenn man sich das anschaut, würde ich sagen. Denn man muss doch ganz klar zu dem Ergebnis kommen, dass es da mit Rechtsstaatlichkeit und auch mit Demokratie nicht mehr weit ist. Also klar ist, dass die Wahlen am Wahltag selber noch relativ frei sind, dass da relativ wenig manipuliert worden ist in den vergangenen Jahren. Ich habe selber auch Wahlen erlebt. Aber der Rest ist doch sehr undemokratisch und sehr unfrei. Das sehen wir jetzt auch wieder. Also auch meine Einschätzung ist eigentlich, dass Staatspräsident Erdogan mit diesem Vorgehen versucht, eben einen harmlosen Oppositionsführer zu installieren, der ihm nicht gefährlich werden kann. Ich war gerade eben auf einer spontanen Kundgebung, da habe ich ein Plakat gesehen, da stand drauf, Kemal Kılıçdaroğlu, die große Hoffnung der AKP. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was hier gerade passiert.
Du sagst, du warst gerade eben schon bei einer spontanen Kundgebung und du hast sie beobachtet. Was meinst du, drohen jetzt weitere Eskalationen oder weitere Proteste?
Also es ist davon auszugehen, dass weitere Proteste drohen, aber auch dieses Gefühl der Traurigkeit, wenn man sich so diesen Zustand der Demokratie anschaut, das hatte ich eigentlich auch, oder das hatten die Umstehenden um mich herum auf dieser Kundgebung, denn es waren natürlich vielleicht 200-300, also es waren jetzt schon nicht niemand, aber es waren jetzt auch keine Massen, wie wir sie hier gesehen haben, nachdem Ekrem İmamoğlu, der Oberbürgermeister dieser Stadt Istanbul, vor etwas mehr als einem Jahr festgenommen worden ist, verhaftet worden ist. Das hat sich alles doch abgeschwächt, da ist eine große Hoffnungslosigkeit unter den Menschen und also ich denke, natürlich kann es sein, dass da jetzt Proteste drohen. Der Zeitpunkt ist clever gewählt. Jetzt ist nächste Woche das Opferfest, da fahren die Leute erstmal fast eine ganze Woche lang in Urlaub. Also von daher denke ich, dass das jetzt erstmal das gewesen sein könnte.
Eindrücke und Schilderungen für uns live aus Istanbul war das unser Korrespondent Benjamin Weber. Es war in Tschechien das Aufregerthema der vergangenen Tage. Das erste Treffen der Vertriebenen in ihrer alten Heimat. Eine tschechische Versöhnungsinitiative hatte den Sudetendeutschen Tag zum traditionellen Pfingsttreffen nach Brünn eingeladen. Dafür gab es Unterstützung, aber auch Kritik. Einige Vertreter der Regierung aus Prag, die kündigten an, fernzubleiben, verurteilten das Treffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren rund 3 Millionen Deutsche aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben worden. Die Stadt Brünn, die steht für einen besonders brutalen Vertreibungsmarsch. Gedenken an die NS-Opfer sowie an Exzesse bei der Vertreibung begleiteten das Pfingstwochenende jetzt, genauso wie kleinere Gegenkundgebungen. Marianne Allweis über Begegnung, Gedenken und Proteste.
Der Sound des Sudetendeutschen Tages erfüllt am Pfingstwochenende die Brünner Innenstadt und die Messehallen. Die Vertriebenen und ihre Angehörigen pflegen die Tradition böhmischer und mährischer Volkslieder. Gernot Ofner in seiner berühmten farbenfrohen Tracht aus der Wischauer Sprachinsel südlich von Brünn ist dankbar für die Einladung nach Tschechien.
Wir waren am Abend in einem Lokal, kleines Weinlokal. Und wenn wir gegangen sind, ist uns eine junge Frau nachgegangen und hat sich gesagt, sie möchte sich entschuldigen für die Leute, die da was das Negative bringen. Wir haben fast nichts mitbekommen überhaupt. Und sie freut sich so, dass wir da sind und es ist schön.
Am Messestand des Wischauer Vereins erzählt der Tscheche Rudolf Zoufal seine Geschichte. Er lebt in der Nähe von Brünn ins Neumo, früher Snaim. Eine Großmutter war Deutsche, ein Teil seiner Familie wurde vertrieben.
Also wir sind da mit unseren Verwandten, den haben wir vor 3 Jahren gefunden über Facebook. Eine unglaubliche Freude. Und andererseits ist es sehr traurig, dass die Leute so überzeugt werden, dass wir etwas Schlechtes machen. Ja, das ist überhaupt keine Drohung, das sieht man rundherum. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Nazisti! Am Rande des Sudetendeutschen Tages wird immer wieder protestiert, wie seit Jahren bei tschechisch-deutschen Gedenk- und Versöhnungsveranstaltungen. Die Demonstranten bezeichnen die Vertriebenen pauschal und weiterhin als Nazis und unterstellen Restitutionsforderungen. Organisatoren sind rechte und linke Kleinparteien. František Mandl aus Brünn ist im Verein früherer sozialistischer Grenzschützer aktiv.
Ja, nemám zásadně nic proti.
Ich habe grundsätzlich nichts gegen Deutsche, aber die Sudetendeutschen haben uns unermessliches Leid zugefügt. Es ging ihnen um die Vernichtung des tschechischen Volkes und damit kann ich nicht einverstanden sein. Aus lokalen Protesten hatte eine rechte Regierungspartei eine landesweite Debatte angestoßen, mit Billigung des populistischen Premiers Andrej Babiš. Der Senatspräsident wie auch der Staatspräsident erklärten sich dagegen solidarisch mit dem Versöhnungsfestival Meeting Brno, das die Landsmannschaft eingeladen hat. Co-Gründer David Matzek ist fast dankbar für die Aufregung im Vorfeld.
Für die Opponenten, es ist so etwas als ein Geschenk, weil sie wirklich leider Angst haben. Und jetzt können sie persönlich Sudetendeutsche treffen und es hilft. Es ist wirklich ein Versuch für eine nationale Therapie.
Das Treffen sei eine ermutigende Botschaft in schweren Zeiten nach einem langen Weg deutsch-tschechischer Diskussionen, erklärt Markus Söder in Brünn. Als bayerischer Ministerpräsident ist er Schirmherr der Sudetendeutschen.
Das ist ein historischer Tag, meine Damen und Herren. Heute ist ein Tag der Zukunft, ein Tag der Hoffnung und ein echtes Friedensangebot. Ich gehe soweit für ganz Europa. Danke, dass wir heute da sein dürfen, meine Damen und Herren.
Alles Leben ist Begegnung, so lautet das Motto in Brünn. Diese Begegnungen sind für den Vorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt wichtiger denn je. Angesichts von erstarkendem Nationalismus und Populismus in vielen Ländern Europas, auch in Deutschland.
Nur mutige Menschen können sich versöhnen. Hass und Krieg schüren kann jeder Idiot. Wir Sudetendeutschen und unsere vielen tschechischen Freunde, wir stehen an der Seite der Mutigen. Die Idioten werden verschwinden. Die Mutigen, die Friedlichen, denen gehört die Zukunft.
Ein Beitrag über den ersten Sudetendeutschen Tag in Tschechien. Ein Beitrag von Marianne Allweis. Es ist jedes Mal bunt und laut, quasi eine große Party. Der Karneval der Kulturen ist am Pfingstwochenende in Berlin mittlerweile eine feste Instanz. In diesem Jahr fand das Fest der Vielfalt bereits zum 30. Mal statt. Ein viertägiges Straßenfest mitten in der Hauptstadt, veranstaltet seit 1996 als Reaktion auf rechtsextreme Gewalt und rassistische Übergriffe. Mittlerweile steht der Karneval der Kulturen fest für ein diverses und friedliches Miteinander. Bruno Dietl war heute für uns mit dabei.
Die Sonne brutzelt auf die Frankfurter Allee, eine der größten und meistbefahrenen Ausfallstraßen Berlins. Doch heute fährt hier in Berlin-Friedrichshain kein einziges Auto, sondern 67 Mottowagen mit über 5.800 Mitwirkenden aus unterschiedlichen Berliner Communities. Afrobeats von einem Soundsystem aus Ghana, eine Tanzgruppe aus der Ukraine, Menschen mit riesigen bolivianischen Federhüten oder auch eine indische Trommelgruppe. Eine Besucherin am Straßenrand ist aus Köln zu Besuch und vom Berliner Karneval beeindruckt.
Ja, super Stimmung, sehr bunt. Es macht Spaß mitzutanzen sozusagen.
Der Karneval der Kulturen feiert 30-jähriges Jubiläum. Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann von den Grünen, stellt den Gründungsgedanken deswegen noch einmal besonders in den Vordergrund.
Vor 30 Jahren entstanden aus der migrantischen und postmigrantischen Community als Zeichen des Selbstbewusstseins, als Zeichen, wir sind da gegen rechtsextreme rassistische Angriffe.
Im zweiten Jahr in Folge läuft der Straßenumzug wegen Bauarbeiten durch Friedrichshain. Die Allee ist viel breiter als die alte Route in Kreuzberg. Dadurch gibt es überall ausreichend Platz und nur an neuralgischen Punkten wie dem U-Bahnhof Frankfurter Tor etwas Gedränge. Zum neuen Standort des Umzugs gibt es allerdings geteilte Meinungen.
Ist ein bisschen weitläufiger, das ist angenehm, aber ansonsten der Vibe ist gut.
Der Standort ist scheiße. Ja, vorher war es besser. Man hatte mehr Kneipen, mehr Sitzmöglichkeiten. Das ist hier alles so ein bisschen, naja.
Eine Premiere zum 30. Geburtstag des Karnevals der Kulturen sind die angekündigten Spendenbüchsen, von denen allerdings kaum welche zu sehen sind. 1,5 Millionen Euro Zuschuss hat der Senat für den Karneval der Kulturen bewilligt. Laut Veranstalter nicht ausreichend angesichts steigender Kosten für Personalsicherheit und Hygiene. Unter anderem sollen doppelt so viele Toiletten wie letztes Jahr an der Straße stehen. Dem Karneval der Kulturen fehlt Geld. Am Ende sind es trotz Spendenaktion Stand Sonntagabend 60.000 Euro. Ob der Karneval der Kulturen 2027 noch einmal so stattfinden kann, das lässt Co-Leiterin Aissatou Binger offen.
Und unter diesen Umständen nochmal zu produzieren, das kann man eigentlich nicht machen. Das ist schwer auszuhalten.
Von diesen Sorgen ist an der Strecke des Umzugs wenig zu spüren. Die Bässe wummern, Spätis und Cafés bieten kalte Getränke an. Neben zahlreichen Touristen sind auch viele Karneval-Stammbesucher hier. Sie wollen diesen Tag nicht missen.
Also ich finde, das sind die freiesten Tage in Berlin überhaupt. Es ist wunderschön, alle Menschen zusammenzusehen in Frieden. Es ist multikulturell und es ist eine wirkliche Bereicherung für die Stadt.
Und ich mag das, dass die Nationen sich so zeigen, wie sie sind. Ich mag das einfach. Das ist die einzige Veranstaltung, die ich in Berlin mag, wo es real rüberkommt.
Es ist cool, hier zu sein, viele Nationalitäten zu sehen. Alle sind entspannt, keiner streitet sich, kannst aussehen, wie du willst, kannst tragen, was du willst.
Aus Berlin berichtete für uns Bruno Dietl. Und vom Karneval der Kulturen geht's für uns jetzt zu den Playoffs der Basketball-Bundesliga. Da ist nur noch ein Nordverein mit dabei, Rasta Vechta. Und die Niedersachsen, die könnten heute das Halbfinalticket lösen. Moritz Kühn.
Ja, das wäre schon eine sensationelle Geschichte. Das bislang einzige Mal hatten die Niedersachsen 2019 das Halbfinale erreicht. Ein paar Jahre später stiegen sie dann ab in die zweite Liga, schafften aber 2023 den direkten Wiederaufstieg und stehen nun vor einem ihrer größten Erfolge in der Vereinsgeschichte. Im Viertelfinalduell gegen den Hauptrundenzweiten Alba Berlin führt Vechta die Serie mit 2:1 an. Ein weiterer Sieg heute zu Hause und das Halbfinalticket ist in der Tasche. Matchball. Also, unser Reporter Till Gruppe ist live vor Ort. Till, vor rund einer halben Stunde ging's los. Wie nervenstark präsentieren sich denn die Niedersachsen bislang?
Es läuft weniger gut als in den Spielen oder in den zwei Spielen, wo Vechta gewonnen hat. Bis jetzt steht es 21-28 für Alba Berlin. Gerade ist das erste Viertel zu Ende gegangen. Nochmal mit einem spektakulären Dank von dem Vechta-Spieler Bamba. Aber allgemein ist es ein Spiel, wo Vechta viel versucht. Viele Einzelspieler wie Alonso Virch oder Tevin Brown versuchen in 1-gegen-1-Situation Alba zu schlagen. Aber die Würfe wollen gerade noch nicht so fallen. Und auf der anderen Seite spielt Alba Berlin das schlau, clever runter mit vielen Pässen, 1-gegen-1-Situation. Und die treffen eben diese schwierigen Würfe. Das heißt, Alba Berlin ist besser in dieses Spiel reingekommen, aber es ist noch viel Basketball zu spielen. Deswegen alles noch drin für Rasta Vechta.
Soweit Till Gruppe live aus Vechta. Playoffs gibt es in der Handball-Bundesliga nicht. Der Meister wird in der regulären Saison gesucht und steht auch schon fest mit dem SC Magdeburg. Dahinter ist es aber noch spannend um Champions League Rang 2 und diesen Platz hätte sich heute erstmal wieder Flensburg-Handewitt schnappen können. Hätte. Rudi Dautwitz war bei der Pleite in Stuttgart dabei.
Beim Tabellenzwölften aus Stuttgart konnte Flensburg zu keinem Zeitpunkt an die starke Leistung bei der unglücklichen 30-31 Niederlage vor 3 Tagen bei Meister Magdeburg anknüpfen. Die Mannschaft agierte in der Abwehr viel zu passiv, lief bis zur 45. Minute immer einem Rückstand hinterher. Als der Gastgeber sich eine Schwächephase erlaubte, gelang der SG Flensburg-Handewitt die Wende. Plötzlich führte man mit 27-26. Doch was folgte, war unerklärlich. Mit einem 7-1 Lauf sorgte Stuttgart gegen in dieser Phase ganz schwache Flensburger für die Vorentscheidung. Am Ende verliert der Tabellendritte die Partie mit 33-37.
Und bleibt Tabellendritter. Keine Chance mehr, sich über die Liga für die Königsklasse zu qualifizieren, hat der THW Kiel. Immerhin gab es den ersten Bundesligasieg seit mehr als einem Monat. 32-23 Erfolg beim Bergischen HC. Die Kieler spielen aber Ende Mai noch im Final Four der European League mit und könnten im Falle des Titelgewinns kommende Saison in der Champions League dabei sein. Dabei sind wir jetzt in Paris bei den French Open, dem zweiten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Unser Reporter vor Ort ist Guido Ringel. Guido, bislang verlief der Auftakttag aus deutscher Sicht ziemlich gut, ne?
Ja, das kann man so sagen. Zweimal wurde Tennis gespielt mit deutscher Beteiligung und zweimal gab es den deutschen Sieg. Allen voran natürlich Alexander Zverev, die Nummer 2 der Setzliste hier. Der Hamburger hat überzeugt gegen Benjamin Bonzi aus Frankreich. 3 Sätze und nach gut 2 Stunden war Zverev dann in der zweiten Runde. Er hat jetzt nicht jeden Schlag getroffen und war jetzt nicht so überragend gut in Form. Aber immer wenn es mal ein bisschen brenzlig wurde, wenn er sich auch geärgert hat über seine teilweise vielen leichten Fehler, hat er auch schnell wieder die Kontenance bewahrt, sich auf sein Tennis konzentriert und war damit dann letztlich der überlegene Spieler und ist seiner Favoritenrolle hier absolut gerecht geworden. Tamara Korpatsch ist die 2. Siegerin aus deutscher Sicht. Für sie immer ein guter Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier, überhaupt ein Match zu gewinnen. Heute ist das gelungen gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien, wenn Sie es genau wissen wollen. Und Jannik Hanfmann ist der 3. Deutsche, der spielt noch, aber bei dem sieht es nicht so gut aus. 1. Satz verloren, er ist ein bisschen lustlos, so wirkt er. Gegen Hamad Majewiridovic hat Hanfmann den 1. Satz abgeben müssen und auch im 2. liegt er schon deutlich hinten.
Sag Guido Ringel live in Paris und einen Live-Blog zu den French Open gibt's auf sportschau.de.
Und das war der Sport in den Themen des Tages hier auf NDR Info.